Herzlich willkommen im Wartezimmer Kinderwunsch. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Wir möchten Sie um noch etwas Geduld bitten, denn es sind aktuell 158.283 Paare vor Ihnen dran. Lehnen Sie sich zurück, nehmen Sie den Druck raus und fahren Sie entspannt in den Urlaub. Wir werden Sie anrufen, sobald es uns möglich ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine erholsame Zeit und eine gute Überbrückung mit unserem Podcast.
Bitte warten Sie.
Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer Spezialfolge von Endometriose und Adenomiose. Ich bin heute auch nur alleine am Mikro. Mein Mann, der André, ist heute nicht mit dabei. Es geht speziell, wie schon gerade gesagt, um die beiden Erkrankungen, die doch relativ häufig mittlerweile bei uns in der Gesellschaft vorkommen. Und ich habe mir dazu gedacht, dass ich eine Spezialfolge aufnehmen möchte, da ich der Meinung bin, dass wir doch auch einige Erkenntnisse dazu haben und auch nochmal breitere Erkenntnisse als jetzt vielleicht nur ein Arzt. Also die Ärzte dazu haben uns natürlich auch immer beraten. Wir waren auch bei insgesamt 13, 14, 15 Ärzten schon in Gesprächen, unter anderem auch zu diesen beiden Themen und haben da ja relativ viele Meinungen dazu gehört. Und es gibt doch relativ viele Ansätze, auch wie man sowas auch behandeln lassen könnte und auch Ideen und auch neuere Forschungen und Entwicklungen. Und ja, das würde ich gerne nochmal so ein bisschen teilen wollen und das nochmal zusammenfassen wollen für die Frauen, die von Endometriose und Adenomiose oder auch entweder oder betroffen sind, beziehungsweise vermuten, dass sie davon betroffen sind. Wichtig ist aber, dass ihr in der letzten Folge, das ist die Folge 4, erstmal so ein bisschen verstanden habt, was ist das überhaupt, oder auch in Folge 2 habe ich es schon angedeutet und in Folge 4 auch nochmal von meiner Geschichte erzählt, wie wir eben auf unsere Endometriose und Adenomiose gekommen sind. Ich möchte es aber, wie gesagt, heute nochmal zusammenfassen. Genau, ich starte mal mit der Endometriose. Ich hatte es schon in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, die Symptome von Endometriose sind einfach unglaublich unterschiedlich. Die einen haben Unterleibsschmerzen, die anderen haben es nicht. Die einen haben Schmierblutungen, die anderen haben es nicht. Die einen haben Eisprungsschmerzen, die anderen nicht. Also da gibt es schon so ein paar Hinweise, die auch in diesen diversen Fragebögen beantwortet werden können, die darauf hindeuten könnten. Ne? Aber das hat nichts unbedingt immer damit was zu tun, dass es dann auch ganz sicher so ist, sondern das ist dann einfach nur ein Verdacht, der darauf schließt, dass da eventuell eine Endometriose in dem Fall sein könnte. Was auch ganz wichtig ist, was ich euch mitgeben möchte. Ich kenne doch jetzt ein paar Frauen, die Endometriose haben, inklusive mir. Auch die Frauen, die etwas mehr Endometriose haben. Also das heißt, die haben Verwachsungen nicht nur außerhalb der Gebärmutter, so im Bauchraum, sondern auch an der Blase oder am Darm oder sogar am Zwerchfell. Oder Zwerchfell heißt es ja. Ja. Das ist natürlich schon immer eine heftige Nummer, wenn sowas rausgefunden wird. Und ich kann euch sagen, dass die eine, die ich kenne, sehr, sehr starke Symptome hatte, wirklich sehr, sehr starke Unterleibsschmerzen hatte, teilweise es nicht mehr ausgehalten hat, dass sie auch in die Notaufnahme mal deswegen gefahren ist. Und dann hatte ich wiederum eine Bekannte, die eine Endometriose hat, wo es mittelschwer ausgeprägt ist. Also da waren dann auch schon die Eileiter zu. Ne? Also das ist dann schon auch doch auch ein bisschen mehr Verwachsung, als es jetzt bei mir ist, weil ich habe zum Beispiel nur im hinteren Douglas 2, 3 kleine Verwachsungen, die nur Millimeter groß waren. Also die haben nichts verschlossen, die haben keine anderen Organe befallen und nichts. So, und die Frau, die diese mittelgradige Endometriose hatte, also deutlich schlimmer als ich, hatte aber keinerlei Symptome. Ne? Also das heißt, da sieht man, ich habe zum Beispiel Symptome und habe es nur ganz leicht. Die mit dem mittleren Grad hat gar keine Symptome und hat aber einen mittleren Grad. Und die mit den ganz schweren Endometriosen, Herdenbefall, ne, den ganzen Organen, hat richtig schlimme Symptome auch. Aber das kann auch anders sein. Also das kann auch sein, dass die fast nichts merkt. Das ist mir einfach nochmal wichtig, euch mitzugeben. Wenn ihr den Verdacht habt, würde ich euch immer empfehlen, in ein Endometriosezentrum zu gehen. Geht da nicht in irgendein Krankenhaus, wo irgendwelche Gynäkologen hocken, sondern wirklich jemand, der sich auch darauf spezialisiert hat Und die können auch mit Hilfe eines Ultraschalls sich das dann auch nochmal anschauen vorher. Also du erkennst nicht unbedingt eine Endometriose anhand eines Ultraschalls, aber es kann schon den einen oder anderen Hinweis geben, wenn es zum Beispiel Blutungen irgendwo sind, wie jetzt bei mir jetzt im Moment. Ich habe halt ein bisschen Blut gerade im Bauch oder ja, irgendwo die Anordnung der Organe ein bisschen verschoben sein könnte, weil dann irgendwo die Verwachsungen, ne, so irgendwas so ein bisschen was verschieben auch. Also da gibt es, glaube ich, mehrere Hinweise, wo die Ärzte aber natürlich drauf geschult sind. Das müsst ihr ja auch nicht alles wissen. Die wissen ja, wonach sie gucken müssen und die können schon mit dem Ultraschall mal so eine Erstanamnese machen. Was auch wichtig ist, der AMH-Wert, das Anti-Müller-Hormon, hatte ich auch schon mal erklärt. Das bedeutet, das ist ja die Eizellreserve einer Frau. Mir wurde gesagt, dass mein AMH-Wert, der jetzt oder damals, als wir es entdeckt haben, bei 1,1 lag, so niedrig ist, weil ich eine Endometriose habe. Ich weiß nicht, ob ich diese Aussage wirklich bestätigen kann. Wir wissen es ja alle am Ende nicht, ne? Das ist ja eine Hypothese an der Stelle. Von den Bekannten, von denen ich euch gerade erzählt habe, die beiden Mädels, also die eine Mittelgrad, die andere wirklich schweren Grad Endometriose, beide haben einen wunderbaren AMH-Wert von über 2. Also deswegen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe einen ganz geringen Grad von Endometriose und ja, stehe kurz vor meinen Wechseljahren, ne? Also deswegen, ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit. Also nur weil ihr einen geringen AMH-Wert habt, heißt das nicht, dass du eine Endometriose hast. Und andersrum, wenn du eine Endometriose hast, heißt das nicht automatisch, dass du einen geringen AMH-Wert hast. Was ich aber definitiv bezeugen kann, also oder was man sagen kann, ist, dass es relativ häufig vorkommt, dass Frauen, die Endometriose haben, auch einen geringen AMH-Wert haben. Das kommt wohl relativ häufig vor. Ob da aber wirklich ein direkter Zusammenhang steht, weiß ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht so bestätigen aus dem, was ich jetzt so mitbekommen habe. Was aber definitiv ein Thema ist, ist die Eizellqualität. Also da habe ich schon den Eindruck, dass das fast alle Frauen mit Endometriose betrifft, dass die Eizellqualität nicht besonders gut ist. Und wichtig ist ja auch nicht die Quantität, also wie viele du hast, sondern wie gut sie sind. Ne? Am Ende kannst du ja auch nur ganz wenige haben, aber wenn die gut sind, dann hast du auch kein Problem, weil dann wirst du auch schnell schwanger. Du kannst aber deine Eizellqualität nicht einfach über irgendeinen Wert unbedingt testen lassen. Also du kannst natürlich dir anschauen, wie hoch ist dein FSH, dein follikelstimulierendes Hormon, also wie gut funktioniert da die Stimulierung deiner Follikel, bevor sie reifen. Sowas kannst du dir schon anschauen. Aber das gibt immer noch keinen Aufschluss darüber, wie gut deine Eizellqualität ist. Deine Eizellqualität kannst du nur in dem Kinderwunschzentrum testen lassen. Ich möchte aber zu dem Thema Eizellqualität gerne nochmal auch eine eigene Spezialfolge machen, weil da habe ich mich ultra viel mit befasst, weil ich nämlich nicht nur eine geringe Eizellreserve habe, sondern auch eine relativ schlechte Eizellqualität und habe natürlich sehr, sehr viel versucht, das auch wieder zu verbessern und habe da auch sehr, sehr viel drüber rausgefunden, auch mit sehr vielen Ärzten drüber gesprochen. Genau, das ist aber ein anderes Thema. Wichtig ist aber, wenn du Endometriose hast, ist oft auch deine Eizellqualität eingeschränkt, weshalb es dann relativ schwierig ist, schwanger zu werden. Ja, was sind eigentlich so die Ursachen von Endometriose? Natürlich, wie ihr in Folge 4 ja auch mitbekommt, sind es ja auch die ganzen Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Dagegen können wir auch nichts viel machen. Wir haben mittlerweile alle, oder nicht alle, aber sehr viele Menschen haben Autoimmunkrankheiten. Dazu zählt die Endometriose meines Wissens auch. Und auch die Adenomyose zählt dazu. Da kämpft einfach der Körper gegen eigene Zellen. Das ist einfach was, was immer mehr entsteht in unserer Gesellschaft, dass kann nur auf Umwelteinflüsse zurückzuführen sein und eben zu dem, was wir zu uns nehmen, also an die Nahrung, die aber ja wiederum ja auch in Böden wächst, die einfach auch ja nichts mehr hergeben, so ne, an Nährstoffen. Diese Ernährungsformen und auch das ganze Plastikgeschichten führt wiederum dazu, dass wir Frauen häufig einen Östrogenüberschuss haben, also es wird immer das Östrogen und Progesteron in Kombination gesehen. Und das muss ja mehr Progesteron als Östrogen in der zweiten Zyklushälfte da sein. Und hast du aber mehr Östrogen, das nennt sich dann Östrogenüberschuss, hast du weniger Progesteron, was auch dazu führen kann, dass das auch deine Endometriose mit ausgelöst hat oder sogar mit nochmal befeuert. Ob das jetzt wirklich eine Ursache ist, weiß ich nicht, aber es befeuert auf jeden Fall deine Endometriose. Also guck da auf jeden Fall, dass du genug Progesteron hast in der zweiten Zyklushälfte, um das wieder ein bisschen auszugleichen. da möchte ich auch noch mal dazu ergänzen, dass ganz häufig Frauen, die eine Endometriose haben, eben auch weitere Autoimmunkrankheiten haben. Auch da gibt es Zusammenhänge, weil eine Autoimmunkrankheit kommt selten allein. Du hast, wenn du eine hast, meistens doch mehr, die sich über die Zeit hinweg leider entwickeln. Und da kann ich zum Beispiel auch von meiner Erfahrung sagen, dass ich tatsächlich auch noch andere Autoimmunkrankheiten habe. Und was auch ganz häufig ist, es gibt die sogenannte Histaminintoleranz. Das gibt ja Laktose und Gluten und so weiter. Aber auch da gibt es oft Zusammenhänge, also gerade bei Unverträglichkeiten und gerade auch bei der Histaminintoleranz. Manche haben auch eine Glutenunverträglichkeit und eine Endometriose, ne? Da gibt es manchmal auch so Parallelen. Aber viele haben halt auch diese Histaminintoleranz. Da gab es auch mal wohl Forschungen dazu. Das finde ich ganz interessant, dass das irgendwie das eine auch so ein bisschen begünstigen könnte. Also du hast wahrscheinlich erst eine Endometriose und dann hast du eine Histaminintoleranz, ne? Irgendwie. Oder vielleicht auch andersrum, ich weiß es nicht. Aber für die Mädels, die eben eine HIT haben, dann wisst ihr da schon mal Bescheid. Da gibt es auch, ja, Zusammenhänge, habe ich gerade schon gesagt. So, jetzt ist aber die große Frage, wie kann man das jetzt eigentlich behandeln? Das habe ich auch in Folge 4 erklärt. Es gibt ja eben diese Bauchspiegelung, die Laparoskopie, die man da machen kann. Und da werden dann die Endometrioseherde einfach entfernt. Das ist ja eine OP, die man da nicht unterschätzen sollte. Und bei mir ist auch damals ja der AMH-Wert danach nochmal um die Hälfte runter, also um 100% nochmal gesunken. Das ist natürlich nicht so lustig, oder eigentlich um 100, sondern um 50% nochmal gesunken. Und das ist natürlich nicht so lustig. Aber ja, an manchen Stellen ist es halt wirklich notwendig, ne? Das muss einfach auch ein Arzt entscheiden, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Was man noch machen kann, wenn man keine OP machen möchte, sind diese sogenannten, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, GnRH-Antagonisten. Da gibt es verschiedene Medikamente, da wirst du in die künstlichen Wechseljahre versetzt. Das musst du aber 2 bis 3 Monate mindestens nehmen. Da wird nämlich einmal dein kompletter Hormonhaushalt, also das geht quasi in die Hypophyse im Gehirn, wird einmal komplett ausgeschalten und dann ja, produziert dein Gehirn keine Hormone mehr. Du hast quasi, ich weiß gar nicht, ob man da noch eine Periode hat. Ich habe das ehrlich gesagt nie genommen, aber es wird einmal alles lahmgelegt und das ist schon auch gar nicht so easy für den Körper. So künstliche Wechseljahre, also das bringt natürlich auch Hitzewallungen und schlechte Laune und so weiter mit. Also da muss man sich schon auch gut vorher informieren, was da die Nebenwirkungen sind. Das führt aber dazu, dass die Endometrioseherde vertrocknen, ein bisschen zumindest. Das macht man ganz gerne vor einer künstlichen Befruchtung, vor einer Behandlung, dass man sich da einmal für 3 Monate eben in die künstlichen Wechseljahre versetzen lässt, damit dann der Körper kein Östrogen mehr produziert, damit die Endometriose einfach ein bisschen austrocknet und da keine Entzündungsherde mehr im Bauch oder eben wo auch immer sind. Ja, weil Entzündungen grundsätzlich anscheinend ja schon auch ein bisschen ein Thema sind beim Schwangerwerden. Aber irgendwie, ja, sind sie sich da auch nicht so ganz einig. Was auch wichtig dazu zu sagen ist, das gilt jetzt auch für die Adenomyose. Ich habe, wie gesagt, mit verschiedenen Ärzten darüber gesprochen. Und es gibt wie immer auch sehr unterschiedliche Aussagen. Also es gab doch ein paar Ärzte, die behauptet haben, wenn ich eine Endometriose habe, hat man immer Probleme, schwanger zu werden. Also das ist immer irgendwo ein Problem für eine Schwangerschaft, für eine Entstehung einer Schwangerschaft. So, und dann gibt es die Ärzte, die sagen, naja, also ehrlich gesagt, die Endometriose, ja, ist nicht ideal, ne? Vielleicht auch wegen der Eizellqualität und so. Aber am Ende hat es eigentlich keine großen Auswirkungen, ob die jetzt da ist oder nicht, dass du schwanger wirst. Also angeblich hat das keine großen Konsequenzen, dass du nicht schwanger werden kannst. Natürlich ist es ein Problem, wenn deine Eileiter verschlossen sind, ne? Wenn du es auf natürlichem Wege versuchst und die Eileiter sind zu, dann ist logisch, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Aber nur weil da jetzt ein bisschen Endometriose irgendwo hinter der Gebärmutter sitzt, das ist eigentlich nicht der Grund, warum man nicht schwanger wird. Laut den einen Ärzten. Die anderen Ärzte sehen das wieder anders. Ich weiß auch nicht, wie diese Ärzte reden würden, hätte man den ganzen Bauchraum voll, ne? Da ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Also man muss auch immer den Grad der Endometriose betrachten. Und das immer sehr individuell entscheiden, eben gemeinsam mit den Ärzten, was ist jetzt da der richtige Weg. Ich will euch nur sagen, es gibt nicht immer nur die eine Meinung, es gibt immer mehrere Meinungen zu diesen Themen. Bei der Endometriose sind sich relativ viele einig, dass das nämlich gar nicht so ein Riesenproblem ist für uns Frauen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ja, und dann gibt es eben noch die sogenannte Adenomyose. Die Symptome sind da relativ ähnlich zu den Symptomen der Endometriose. Man kann das nicht unbedingt unterscheiden. Viele haben auch bei der Adenomyose vor allem so Schmierblutungen, vor der Periode, das habe ich zum Beispiel nicht, oder auch schon eine Woche vorher irgendwie Schmerzen vor der Periode, das habe ich zum Beispiel auch nicht. Also ihr seht schon, es gibt so diverse Symptome, die darauf hindeuten, die aber nicht jede Frau erfüllen muss. Die Diagnose, das ist mir ganz wichtig, dass ich das nochmal euch auch mitgebe. Auch da habe ich mich erkundigt, es gibt verschiedene Varianten. Die deutschen Ärzte machen alle einen Ultraschall bezüglich der Adenomyose. Da brauchst du auch keine Gebärmutterspiegelung oder irgendwas, da muss keiner irgendeinen Eingriff machen, sondern es reicht ein ganz normaler Ultraschall. Das muss aber schon ein guter Ultraschall sein, also jetzt nicht irgendwie der von deinem Frauenarzt von 1980, sondern schon ein moderner Ultraschall, ne? Und die Kinderwunschzentren haben ja meistens ein sehr modernes Ultraschallgerät. Jetzt kannst du da erkennen anhand von, ach ich weiß gar nicht, die Stellen sind schwarz oder weiß, da erkennst du, ob jetzt du Verwachsungen in der Gebärmuttermuskulatur hast oder nicht. Wenn du dir da aber unsicher bist, weil oft ist das nämlich immer nur eine Vermutung. Die Ärzte sagen, ja, möglicherweise haben sie eine Adenomyose, weil sie haben da, keine Ahnung, schwarze Flecken irgendwie, ne, wenn ich da einen Ultraschall mache. Oder weiße Flecken sind es, glaube ich. Jetzt ist das immer nur eine Vermutung und meistens ist die Adenomyose auch sehr diffus in der Gebärmutter. Es gibt aber auch Adenomyose, die wirklich nur an einer Stelle auftritt. Die könnte man dann auch operieren lassen, wenn es an einer Stelle ist. Das kann man in einem Endometriosezentrum machen. Es gibt aber einen Arzt, der nennt sich Dr. Campo und der sitzt in Belgien. Mit dem kann man Online-Termine machen. Der hat sich auf das Thema Adenomyose spezialisiert, weil auch da ist es umstritten. Die einen sagen, wenn du eine Adenomyose hast, ist es sehr schwierig, schwanger zu werden. Oder du hast eine sehr hohe Fehlgeburtenrate. Und die anderen sagen, oder die meisten tatsächlich sagen, das muss ich jetzt schon sagen, also bestimmt 90% der Ärzte behaupten, dass eine Adenomyose eigentlich keine Auswirkungen auf den Erfolg einer Schwangerschaft hat. Also dass trotzdem ganz, ganz viele Frauen, die Endometriose, Adenomyose, beides oder nur eines von beiden haben, trotzdem schwanger werden können. Aber dieser Dr. Campo sagt, dass das nicht so ist. Am Ende, ich weiß nicht, wer recht hat. Ich sage euch nur, welche Informationen ich da bekomme, ja. Und dieser Dr. Campo hat sich nämlich auf das Thema spezialisiert und lässt dazu gerade noch eine neue Studie laufen. Und zwar nur zu Adenomyose. Das bedeutet, er hat ein MRT von mir angefordert. Das ist übrigens auch kein typisches Diagnostikmedium, nenne ich es jetzt mal, um herauszufinden, ob es eine Adenomyose ist oder nicht, weil eigentlich der Ultraschall reicht. Aber er sagt, der Ultraschall reicht nicht. Ich brauche ein MRT. So, und er guckt sich dann deine Gebärmutterwand an und kann anhand dieser Bilder feststellen, ob da Entzündungen in deiner Gebärmutterwand sind, die wiederum in der Regel eine Adenomyose sind. Wenn er da was findet, dann empfiehlt er dir Folgendes. Und zwar ist das ein Programm, da kannst du ungefähr, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, es waren 2 Monate oder 1 Monat vorher nimmst du diese GnRH-Antagonisten, also in diese künstlichen Wechseljahre wirst du versetzt. Und dann geht es zu einer OP, die er selber durchführt, die auch nur er kann. Da werden dann die Adenomyose-Bereiche oder Herde aus deiner Gebärmutter ganz vorsichtig entfernt. Und dann nimmst du weiter diese ganzen GnRH-Antagonisten. Das geht insgesamt alles so 3 Monate, dass du diese Tabletten nehmen musst. Dann bekommst du noch so ein Gel aufgetragen in deine Gebärmutter und dann bist du erstmal geheilt. Und er hat zum Beispiel zu mir gesagt, in meinem Fall, ich habe eine Adenomyose. Auf jeden Fall kann man die sehen an der Vorderwand. Sie ist aber nicht total schlimm, aber man darf sie auch nicht unterschätzen. Und er ist der Meinung, dass das der Grund ist, warum wir noch nie schwanger waren. Und er ist auch der Meinung, dass ich keine künstliche Befruchtung mehr brauche und wir einfach nach diesen 3 Monaten, also nach diesen künstlichen Wechseljahren und nach den Tabletten, ich innerhalb der nächsten 3 Monate auf natürlichem Wege schwanger werde. Das fand ich eine sehr selbstbewusste Aussage, die mich natürlich schon zum Nachdenken gebracht hat, könnt ihr euch vorstellen. Ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Bisher habe ich diese OP nicht gemacht. Ich wollte es jetzt erstmal ein bisschen auf mich zukommen lassen, wie jetzt auch die nächsten Behandlungen so laufen. Aber natürlich ist es für mich weiterhin eine Option, da die Gebärmutter operieren zu lassen. Jetzt ist nur das Problem, warum ich vielleicht noch damit zögere. Das bringt natürlich schon Risiken mit sich, ne? Und das Problem ist halt, wenn da in der Gebärmutter dann am Ende, ich weiß nicht genau was, aber halt irgendwas schief läuft und dass die Gebärmutter einfach beschädigt ist, dann kannst du nie wieder Kinder bekommen. Und das würde ich mir jetzt schon genau überlegen, ob ich diese OP denn überhaupt machen möchte. Und ja, das wollte ich euch aber auf jeden Fall mal mitgeben, dass es überhaupt Möglichkeiten gibt, weil viele sagen immer, nein, bei Adenomyose kann man nichts machen. Doch, kann man schon. Also man kann halt auch einfach entweder nur diese Tabletten nehmen für diese künstlichen Wechseljahre oder Spritzen sind das, glaube ich. Und du kannst zusätzlich dich auch operieren lassen. Das wäre halt dann in Belgien, also für die, die es vielleicht auch besonders schlimm haben. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich möchte da auch gar keine Empfehlung oder irgendwas aussprechen. Kann ich auch nicht. Ich bin auch kein Arzt. Am Ende muss es jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es nur wichtig, dass man weiß, welche Möglichkeiten es denn überhaupt alle gibt. Und ja, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Es gibt Ärzte, die sich damit auseinandersetzen, die sich darauf spezialisiert haben. Und egal, wen ihr fragt, ihr werdet immer eine andere Meinung bekommen. Fragst du drei Ärzte, hast du drei Meinungen. Das ist wirklich so. Und so richtig einig sind sie sich nicht. Man merkt schon so Tendenzen. Also habe ich, glaube ich, vorher schon gesagt, die meisten sagen bei der Adenomyose, also wirklich auch 90% behaupten, dass es eigentlich kein Problem ist, dass es auch so funktionieren sollte. Und wenn es halt nicht funktioniert, macht man halt mal diese künstlichen Wechseljahre so, ne? Das ist ja jetzt kein großes Risiko, angeblich. Und bei der Endometriose, ja, da sind sie sich ja überhaupt nicht einig. Also da sagt ja auch wirklich jeder was anderes, ob das jetzt ein Problem ist fürs Schwangerwerden oder nicht. I don't know. Genau. Mir war es wichtig, hierzu nochmal eine Sonderfolge zu machen, weil es einfach nochmal ein bisschen tiefgreifender ist. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen da aufklären. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Ich bin, wie gesagt, keine Ärztin. Ich bin Betroffene und Patientin und helfe aber immer gerne weiter bei anderen Frauen, die in derselben Situation sind. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute euch.